Verschiedene Themen. Wer ist der größte G? Fernsprechmaschinerie. Götterglorie. Amseltrajektorie. Die Atemluft ist free.
Oh yeah!
Herzlich willkommen zur Küchenphilosophie. Wir haben heute leider keine Instrumente und auch keinen Gong, weil heute ist einiges anders. Ich habe hier Yannick in der Leitung. Kannst du mich hören?
Hallo. Hallöchen. Hey Leute, das ist eine richtig krasse Folge. Heute ist alles anders. Wir sitzen zum ersten Mal nicht zusammen vor dem Mikrofon und wir haben einen Gast. Worldwide, Zeitverschiebung, ich bin in Vietnam. Mein Name ist Yannick. Wer seid ihr?
Ich bin der Gast. Mein Name ist Bastian. Ich bin zu Besuch hier von Chris und wurde jetzt einfach mal hier mit entführt. Bin hier das erste Mal vor einem Mikrofon und bin ein wenig aufgeregt und sehr froh, hier mit zu philosophieren.
Ja, hi, ich bin der Chris. Wir sitzen im Querfunkstudio.
Ja, das sieht auch richtig...
Sieht fancy aus, ne? Beschreib mal, was du siehst.
Ja, Mann, das sieht richtig professionell aus bei euch, ey. Mein Setup ist richtig basic. Also ich habe hier so ein Mikrofon und mein iPhone vor mir und dann machen wir so eine Skype-Konferenz. Und bei euch, ich habe hier so eine Betonwand im Hintergrund. Dann sehe ich euch zwei mit richtig professionellen Mikrofonen. Ist auch noch Tagestag bei euch, ne? Ich kann da hinten beim Fenster ein bisschen rausgucken, ist noch schön hell. Bei mir ist mitten in der Nacht. Ich chill hier im Hostel auf dem Balkon, gerade ein paar Leute verjagt, so gemeint sie, ja, ich mache jetzt hier Aufnahme, wollt ihr mit dabei sein? Und die Leute so, nee, danke. Und dann waren sie weg.
Hä, verstehe ich überhaupt nicht.
Ja, keine Ahnung, ich kann schon verstehen. Weißt du, wenn du so überfallen wirst und dann so aus dem Nichts raus auf einmal in einem deutschen Podcast sein sollst, dann sind Leute schon so, was geht?
Was will er denn jetzt von?
Hey, was wisst ihr von Vietnam? Also, es ist im südchinesischen Meer. Die Nachbarländer im Norden sind China, im Nordwesten ist Laos und im Südwesten ist Kambodscha. Vietnam hat eine Riesenküste, ist im Prinzip ein Küstenland, kann man so sagen. Die Hauptstadt ist Hanoi, insgesamt hat es 95 Millionen Einwohner und war bis 1945 französische und zum Teil japanische Kolonie. Mit Hanoi fange ich an, da bin ich gelandet, ich bin jetzt seit 2 Wochen hier. Hanoi ist krass. Das sind auch, ich glaube, 10 Millionen Einwohner insgesamt. Ich bin da auch erstmal reingefahren in die Stadt und ich bin den Hitzetod gestorben, ey. 37 Grad, 80% Luftfeuchtigkeit. Ich bin aus dem Schwitzen, ey. Ich habe nicht mehr aufgehört, Mann. Es ging echt gar nicht.
Ja, warte, direkte kurze Zwischenfrage. Gewöhnt man sich da dran? Na, hoffentlich.
Nee, Mann, kein bisschen.
Echt?
Wie gesagt, 2 Wochen später und es ist jetzt kurz vor 10 nachts und es ist immer noch 36 Grad, Alter.
Oh, wow.
Ich denke so, was geht ab?
Oha.
Ihr habt hier Fragen.
Hast du eine Klimaanlage?
Ja, Mann, Alter. Ohne Klimaanlage wird es gar nicht gehen. Ich suche immer meine Hostels und so. Das Erste, was ich mache, ich gucke, okay, gibt es eine Klimaanlage? Und wenn ja, mein Laden. Weil du kannst einfach, bei der Hitze kannst du nicht pennen, Mann. Es geht einfach nicht. Weißt du, du gehst aus der Dusche raus und 3 Sekunden danach komplett verschwitzt einfach. Und du willst nur noch wieder in die Dusche. Aber wir können gar nicht anstoßen, gell? Was trinkt ihr denn Gutes?
Also aber boah, hier, wir hatten ja...
Bier Saigon.
Ja, also da komme ich gerade drauf. Ich habe hier ein schönes, kühles Ratskrone-Export am Start. Mm. Lecker, lecker. Das ist nur deshalb kühl und nur deshalb am Start, weil wir hier, glaube ich, gerade eine Stunde rumoperiert haben, bis wir diesen Skype-Call hier an den Start gekriegt haben. Ist gar nicht so easy, wie man denkt. Trotz toller, moderner Technologie. Und wenn man auch noch extrem vergesslich ist, dann... Kann man es halt leider nicht ändern. Sorry, Yannick. Aber ey, wir haben das Beste draus gemacht.
Und wir haben es jetzt ja auch endlich
alles
geschafft.
Ja. Ja, wir haben es endlich geschafft. Jetzt geht's los. Zum Wohl. Oh, das schmeckt.
Ja, wie machen wir das? So ein WLAN zum Wohl irgendwie? Stoß
mit dem WLAN.
An die Kamera dotzen.
Genau, das zählt so zum Wohl. Ah, lecker.
Duk.
Cheers. Jetzt muss ich mir direkt mal erklären, normalerweise trinkst du doch gar nicht so viel. Und jetzt bist du im Urlaub und haust natürlich, der deutsche Touri haut auf den Putz.
Ja, Mann, das war das alte Ich, Alter. Das war das Pre-Masterarbeits-Ich. Jetzt das neue Ich, das die Masterarbeit abgegeben hat. Das trinkt jetzt jeden Abend Bier, Mann.
Geil!
Jeden Abend. Auch
gönnen!
Ist die bestandene Masterarbeit?
Aber ist auch so geil, weißt du, du sitzt hier halt...
Hanni, warte, Post-Masterarbeit, oder? Du hast doch abgegeben, nicht Pre. Ich bin nämlich, Pre-Bachelor-Arbeit-Trinker, du bist Post-Masterarbeit-Trinker.
Ist die bestandene Masterarbeit denn auch Ursache für deinen Urlaub oder ist das einfach so spontan entstanden, diese Idee nach Vietnam zu fahren?
das war so Motivation für meinen Urlaub, weil ich hatte so für die Masterarbeit, ich hatte so ein richtiges Tief, wo ich irgendwann so, ich habe 8 Monate Masterarbeit geschrieben und hatte irgendwann so gar keine Lust mehr. Und dann dachte ich so, okay, was kann ich machen, um mich nochmal richtig zu motivieren? Und habe halt 5 Tage nach meinem Abgabedatum den Flug einfach gebucht. Und das hat mich so krass gepusht, weil ich wusste, okay, ich muss dann fertig sein. Und dann lief es auch. Und dann hatte ich so ein Ziel und es war mega gut. Aber ich bin auch so vollkommen planlos hier aufgeschlagen, gell? Ich habe das erste Mal, wo ich mich gescheit informiert habe, das war in China bei meinem Zwischenstopp hierher, war ich im WLAN und war so, ah krass, Hanoi. Was ist es überhaupt? Wo bin ich eigentlich heute Abend? Erstmal dann so im Flughafen ein Hostel gebucht und so, okay, wie wird es? Aber mega geil. Ey, die Leute hier sind so krass offen. Ich komme einfach an und es dauert keine 10 Minuten. Du musst gar nichts machen, du musst dich einfach nur hinsetzen und ein Bier bestellen. Kommen Leute auf dich zu und du bist im Gespräch. Und die sind von überall. Gerade eben saß einer aus Sri Lanka neben mir und noch eine andere Deutsche. Und du kommst so krass gut ins Gespräch. Ist echt... Ich kann es nur weiterempfehlen, alleine
reisen. Ja, das ist ja angeblich dieses Backpacker-Ding.
Ja, ja, voll. Also das ist so, du schwebst so richtig auf so einer Welle. Das ist auch das, was mich so die ganze Zeit am meisten fertig macht. Du bist so voll neben dem Land irgendwie, weißt du? Diese Hostels, die sind super westlich. Also hier sind die meisten Leute hier sind Westler. Die Bedürfnisse sind voll abgestimmt. Alles ist sauber, alles ist relativ hoher Standard, Luxus und so. Und du kommst schon mit Einheimischen ins Gespräch, aber nicht so wirklich. Also man ist eher Tourist und weniger so im Geschehen.
Aber das wolltest du doch gar nicht haben. Eigentlich wolltest du ja was Alternatives und eben nicht dieses Backpacker-Ding. Oder wolltest du genau das haben? Also hätte man ja auch denken können, dass es so läuft, oder?
Ja, wie gesagt, ich bin ohne Erwartungen los und ich finde es, ich genieße das Backpacker-Ding auch eigentlich gerade, muss ich echt zugeben. Also das ist so echt so eine sorgenfreie Atmosphäre. Weißt du, davor, vor der Reise hatte ich die ganze Zeit so, ja, so Abgabedatum und irgendwie immer was zu machen. Und jetzt ist so, weißt du, ich stehe einfach auf, gehe aus der Tür raus und habe keinen Plan, wo ich hingehe, Mann. Es ist schon richtig chillig auch.
Ja, wir sind ja bei der Küchenphilosophie. Was ist ein... das philosophische Thema heute? Oder haben wir überhaupt eines? Einfach nur im Urlaub sein ist noch nicht Philosophie genug für mich.
Nee, du hast absolut recht. Also das muss ich mal ein bisschen anders hinsetzen. Hier so ein bisschen.
Ja, komm, ey, so voll, du flackst hier auch komplett im Bett, ey.
Ja.
Guck mal, wir haben hier so ein krankes Bild geschickt gekriegt. Hast du es schon gesehen?
Nee. Oh, wow. Das sieht bequem aus.
Ja, Mann, ey, über Deluxe. Ja, okay, ich fang mal ein bisschen an. Also, was mich so also eigentlich die ganze Zeit, immer wenn ich nicht am Bier trinken bin, beschäftigt, ist so...
Komplett Assituri, ey.
Nee, Mann, Alter, bei mir geht's noch voll. Es gibt hier so fertige Leute, ey. So morgens um 10 einfach am Pool. Die Engländer sind die allerschlimmsten bisher. Ich sag's dir, so hart am Bechern. Okay, aber jetzt, was ich eigentlich sagen wollte. Das Krasse an Vietnam ist, dass du hast das gefühlte absolute Freiheit. Also ich fahre hier Roller ohne Führerschein, ich kann hier überall rumlaufen, keinen juckt's, die Leute sind super nett und du kannst echt irgendwie alles machen. Und wenn du dann aber im Internet unterwegs bist und so ein bisschen liest, dann hast du schon, da kommen direkt so ein paar Fragezeichen drauf. Ich war so ein bisschen bei Reporter ohne Grenzen, weil wir sind ja auch Reporter beim Campusradio und beim Querfunk.
Ja, ja, ja. Hier, Presseausweis ist beantragt.
Ja. Und auf der...
Braucht aber noch 2 Jahre.
Auf der Rangliste bei Reporter ohne Grenzen zum Thema Pressefreiheit ist Vietnam auf Platz 176 von 180. Also Presse wird hier ultra krass zensiert und es gibt so gut...
Yo!
Es gibt so gut wie keine Pressefreiheit. Zum Vergleich, Deutschland ist auf Platz 15. Also das ist bei uns auch nicht perfekt, aber schon deutlich besser. Bei uns kannst du immerhin Sachen sagen. So gerade...
Hä, vielleicht sind deshalb die Leute alle abgehauen, als du gesagt hast, du machst einen Podcast. Kann es sein?
Ja, gut, das waren ja eher Backpacker, also denen ist es, glaube ich, eher egal.
Ah.
Die kümmert es echt nicht. Das ist, also ja, also gerade so Regierungskritik oder so demokratische Forderungen, die werden richtig hart bestraft. Also die Leute werden teilweise verfolgt, verprügelt oder auch in Knast gesteckt. Also so richtig heftig.
Wow.
Bei der Deutschen Welle habe ich gelesen, dass im Moment mindestens 128 Menschen aus politischen Gründen inhaftiert sind und jeder 10. davon wegen Social Media Posts. Also du musst nicht mal so krass sein, Alter. Sondern es reicht schon, wenn du die falschen Sachen postest und die genug Likes oder Teil oder so Retweets bekommen.
Das ist bestimmt dann sowas wie, wenn wir posten würden, ja, die Deutsche Bahn ist zu spät, was für ein abgefuckter Service, und dann kommt man in den Knast dafür. Oh nein, du hast die Staatsbahn kritisiert oder sowas.
Ja, also das ist...
Das sind bestimmt so ganz banale Sachen, will ich damit sagen.
Das ist richtig heftig. So, jetzt geht's mir auch gerade wieder gut, aber gestern, als ich den Podcast vorbereitet habe, da war ich so übelst paranoid kurz und dachte so, okay, hab erstmal VPN eingeschaltet, um die ganzen Sachen zu googeln und so. Und ich war so, Alter, okay... Ich meine, da normal dürfte da nichts passieren, ja, aber ich war schon so kurz so, uff, teilweise gar nicht mal so cool. Dieses Jahr gab es einen krassen Prozess, also Anfang des Jahres wurde ein Aktivist zu insgesamt 6 Jahren Haft verurteilt, einfach weil er auch gerade auf Facebook regierungskritisch unterwegs war. Der hat so ein Ding, eine Aktion, die er gemacht hat, war 2016 gab es so einen riesen Skandal, der auch übelst klein gehalten wurde, also davon hat man fast nichts mitgekriegt, da so eine taiwanesische Stahlfirma hat irgendwelche Chemieabfälle ins Meer geleitet und dann gab es so ein übertriebenes Massensterben einfach von Fischen. Und da sind dann so ganze Fischereidörfer, haben ist einfach so die Einnahmen weggeblieben, weil die Fische alle tot waren. Und das sind so Sachen, auf die der halt aufmerksam gemacht hat. Und da wurde er halt jetzt erstmal 6 Jahre Knast verurteilt. Da habe ich auch gedacht so, boah, heftiger Scheiß. Mann. Würdet ihr 6 Jahre in Knast gehen für Menschenrechte?
Bist du oder darf ich?
Du darfst. Das ist doch dein Thema. Also Bassi ist ja heute hier. Ich habe gedacht, das ist eine gute Idee, weil du bist ja auch so ein bisschen ein Philosoph.
Ich will oder? Vor allem auch ein Philosoph werden, ja, das ist ja gerade auch noch so im Aufbau, aber ich versuche mich da natürlich gerne. Ja, ich finde 6 Jahre Freiheitsstrafe mal insgesamt ziemlich übertrieben.
Ja, auf jeden Fall.
In Bezug auf Menschenrechte natürlich nochmal deutlich absurder, da das, was er damit versucht, das sind ja schöne Sachen. Er will Leuten helfen und wird dafür dann im Endeffekt bestraft, das ist schon...
Genau, es geht sehr einfach komisch. Nur irgendjemandem gegen den Strich und deshalb ist er in den Knast gekommen. Das ist nicht so, dass er jetzt irgendwie tatsächlich ein Verbrechen begangen hat, sondern es geht einfach nur der falschen Person gegen den Strich. Das ist ja das Ungeile daran.
Word.
Ja, aber ich habe mich dann echt gefragt, so wer profitiert denn davon? Also ich meine, der hat ja jetzt nichts, also das ist, am Ende muss es ja irgendwie trotzdem um Geld gehen, aber das ist so richtig schlau geworden, bin ich da nicht draus.
Naja, ich würde sagen, als bekennender Idealist, dass es sich grundsätzlich lohnt, für solche Werte einzustehen und dafür auch das Risiko von 6 oder auch lebenslang einzugehen, das lohnt sich trotzdem.
Ja, aber trotzdem würdest du echt 6 Jahre...
Der Einzelne kommt in den Knast, Alter, aber die Masse dann doch nicht mehr. Aber wenn der Einzelne Angst hat, dann wird die Masse niemals überhaupt zustande kommen. Deshalb muss man da, das ist einfach, Menschenrechte sind Ideale und man muss sich dafür einsetzen. Und da muss sich auch der Einzelne dafür einsetzen.
Ja, also ich meine, so in meinem, so logisch gebe ich dir absolut recht, aber wenn ich dann überlege, so ob ich, also wenn jetzt jemand kommt und sagt so, okay, entweder du änderst deine Meinung oder du gehst in den Knast, ich weiß echt nicht, wie ich reagieren würde, ey, weil das ist schon, Alter, 6 Jahre, Mann, was du da machen könntest, ne?
Ja, yo, stell dir mal vor mit Religion. Das ist ja auch so eine Sache. Das ist ja auch eine Einstellungssache. Und es gibt auf jeden Fall Länder, da ist es dann so, okay, yo, entweder konvertierst du jetzt zu einer anderen Religion oder du kommst halt in den Knast. Und es war auch lange in Europa
ja,
so.
Ja, stimmt.
Entweder wirst du katholisch oder du kommst in den Knast. Die einen sagen, okay, yo, dann gehe ich lieber in den Knast. Das sind die Idealisten. Aber die meisten Leute würden sagen, ja, yo, bevor ich in den Knast gehe, und dann kuschen sie doch. An wen erinnert man sich dann? An die Leute, die gekuscht haben oder an die Leute, die katholische Kirche reformiert haben?
Ja, klar. Also das von, wie gesagt, von meiner Seite gehen auch echt Props an diesen Aktivisten raus, Mann. Also das, wer sich in so einem Unterdrückungsstaat das sich traut, das ist echt heftig. Übrigens, der Staat, das ist die...
Stand up for your rights, Alter!
Ja. Also der Staat hier ist die kommunistische Einheitspartei. Es gibt auch nur eine Partei, die man wählen kann. Ist zwar demokratisch, aber es gibt
ach,
halt nur, gibt halt nur
ah,
die...
Ah, deshalb!
Ja, ja, also es gibt, wie gesagt,
ah,
das ist so...
Also in China ist ja auch so. Das ist ja immer so in dem kommunistischen Regime.
Ja, genau, irgendwie die haben nicht
diesen
so...
Diesen kommunistischen Regime, wie sie hier existieren.
Die können nicht so gut mit Kritik umgehen, irgendwie, habe ich so das Gefühl.
Basti, wie findest du einen Kommunismus?
Oh, das ist aber eine Frage. da würde ich jetzt erstmal gerne an das Känguru verweisen von Marc-Uwe Kling, weil der hat mir natürlich den Geist des Kommunismus sehr nahe gebracht.
Wie jedem auch.
Ja, jedem hoffentlich Laien. Weiß das jeder, ja. Hoffentlich hat das jeder gelesen oder
erst
gehört.
Das Känguru und dann das Kapital von Marx.
Genau, ja, also ich meine, der Kommunismus, der hat wie alle seine Staatsformen, also wie alle Staatsformen eben sein, es ist überhaupt eine Staatsform, es ist eher eine Wirtschaftsform, Definitiv auch viele Probleme. Bisher würde ich behaupten, gab es noch keinen perfekten Kommunismus, der so kreiert wurde. Ich kann dazu auch, glaube ich, gar keine richtige Aussage treffen, weil ich Wirtschaft an sich für ein sehr schwieriges Thema halte, welches ich, glaube ich, nicht komplett durchschauen kann.
Ja, das kann niemand, ey.
Kommunismus funktioniert auf jeden Fall im kleinen Maßstab sehr gut. Und das Beste, wie ein kleiner Maßstab funktioniert, die Familie, ein Verein, solche Sachen funktionieren damit sehr gut. Und es gibt viel weniger Streit, aber sobald es halt mega unpersönlich wird, ja?
Wo wir gerade schon von Verein und Kommunismus reden und dass das ja doch auch funktionieren kann. Also ich wohne auch zum Beispiel in einer WG, die auch ein Verein ist mit 10 Leuten insgesamt. Und wir haben eben auch so diesen kleinen WG-Kommunismus irgendwo, also dass wir gemeinsames Essen haben, gemeinsame Putzutensilien und uns schon sehr viel teilen. Und das funktioniert definitiv gut. Aber wenn es dann eben dann auf Staatsebene geht, sind da, glaube ich, Laien wie du oder ich einfach überfragt.
Auf den Idealismus stoße ich an.
Ja. Na, dann mal einen Schluck Bier darauf.
Zum Wohl.
Tschüss. Ja.
Tele-Cheers nach Vietnam.
Wie gesagt, vielleicht habe ich in der nächsten Folge da eine klarere Antwort, aber ich bin da auch echt, ich weiß einfach auch nicht. Also das Auswärtige Amt zum Beispiel schreibt, dass Überwachung Teil des Systems ist. Menschenrechtsverteidiger und ihr Umfeld müssen mit Repressionen bis hin zu langjähriger Haftstrafe rechnen, seit Anfang 2016 sogar im verstärkten Maße. Und das sind ich lese das dann, aber ich erlebe das nicht. Also auf den Straßen hier, also die Leute sind mega offen und jeder macht echt, was er will. Die meisten haben keinen Führerschein, es gibt keine Verkehrsregeln, jeder fährt irgendwie, wie er will. Es funktioniert trotzdem, du kannst überall essen gehen, die Hostels sind top. Also jeder hat schon echt viele Freiheiten und ich denke, es geht so lange gut, bis du irgendwas willst, was gegen die Interessen der kommunistischen Partei sind und dann hast du ein Problem. Also du kannst alles machen.
Ich glaube halt, dass du das als Tourist nicht wahrnimmst einfach.
Nee, Mann, also du wirst auch voll weggehalten davon. Also die Leute, die geben sich hier so viel Mühe, dass Klar. wir die beste Zeit hier haben. Also das ist so schon krass.
Das bringt ja auch Cash. Das bringt ja auch
ja,
Cash.
Ja, übelst viel,
weil,
ey.
Also so wie ich diese kommunistischen Regime kenne, die es aktuell so auf der Welt gibt, dann finden die das ausländische Geld eigentlich sehr geil. Und wenn es auf irgendwie eine legale Art ins Land kommt, dann finden die das hammergut.
Ja, Mann, Tourismus ist so krass. Ich war bis gestern Nacht war ich in so einer Stadt, die heißt Phong Nha. Und das ist so mitten in so einem Nationalpark drin. Also das ist bekannt für Höhlen. Die haben die zweit- und drittgrößte Höhle der Welt auch erst kürzlich entdeckt. Also so richtig so krass viel zu sehen. UNESCO-Weltkulturerbe. Und da habe ich so einen Australier kennengelernt, der seit über 10 Jahren mit seiner Familie da wohnt. Und der hat auch erzählt, als er da hingezogen ist, da war das nur so eine Staubstraße. Also es gab 3 Häuser und so ein Weg, es gab keine Autobahn, nichts. Und als ich jetzt da war, das ist ein Riesending und bestimmt 100 Hotels. Also so und alles nur für Touristen, Mann. Es gibt Clubs, Bars, Hostels, Schwimmbäder, Reiseveranstalter. Und es hat dieses ganze Dorf, die waren am Verhungern so vor noch 10 Jahren. Weißt du, die waren Reisbauern. Der hat mir auch erzählt, als er da angefangen hat, die Lehrer für seine Kinder, die wurden mit Reis bezahlt, weil es einfach kein Cash da gab. Und jetzt ist es so, die Kinder wandern nicht mehr ab, die sind früher alle in die größeren Städte gegangen, die haben jetzt eine Perspektive da, einfach nur, weil Leute Bock auf diesen Nationalpark hatten und da jetzt Geld hinkommt. Das ist schon krass.
Also, wenn Geld von außen kommt, wird ein kommunistisches Regime möglich.
Also ich denke, es wäre auch ohne möglich, aber ich glaube auch trotzdem, dass so Tourismus auch gerade so positive Seiten haben kann. Ja, man kann sagen, gut, wir bringen halt Geld in einen Unrechtsstaat, den es vielleicht nicht haben könnte und dann würden die Leute vielleicht eher revolutionieren, so. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist zu sehen, so, ja, krass, ohne den Tourismus wären halt manche Gegenden immer noch komplett abgeschlagen und den Leuten wird es viel, viel schlechter gehen da.
Was würdest du sagen, wie erlebst du die deutschen Touristen in Vietnam? Also gerade da vor allem im Nationalpark würde mich das interessieren. Sind die so, dass die da auf die Natur achten und das schön finden, alles beobachten wollen? Oder liegt da dann auch bei den Touristenplätzen immer viel Müll rum, obwohl es ein Nationalpark ist?
Ich rate mal, sie scheißen auf alles.
Also das,
ich denke leider auch,
das, ja. Das waren ja so zwei Fragen jetzt. Also zum einen, wie finde ich die deutschen Touristen? Also dass ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber die Deutschen waren bisher mega nice. Also ich habe so ein Pärchen kennengelernt, die haben sich ultra über das Plastik aufgeregt und haben ihre eigene Butterbrotdose dabei gehabt, haben nur Wasser in ihre eigene Hygieneflasche abgefüllt und so. Und also die meisten, oder eigentlich alle Deutschen, die ich bisher getroffen habe, die haben so dieses Nachhaltigkeitsbewusstsein, was bei uns jetzt auch gerade herrscht, bringen die auch mit hierher und versuchen das auch hier zu leben. Also das ist schon echt nice. Zu dem Nationalpark, der war top, also da war gar kein Müll. Die Leute da, die auch da sind, haben so voll irgendwie, vielleicht auch weil es neu ist, einfach weil es so ein neues Entwicklungsgebiet ist und so, also die achten da voll gut drauf. Wo ich davor war ich auf so einer Insel, auch in so einer ganz bekannten Bucht hier, und da ging es gar nicht. Das war zu krass. Wir sind dann mit einer Fähre rübergefahren, die Leute trinken ihre Wasserflasche leer und schmeißen es einfach aus dem Fenster. Oder ich war Mittagessen und habe so ein Eis gesnackt und habe einen Mülleimer gesucht, habe keinen Mülleimer gefunden, fragt dann die Restaurantbesitzerin so, wo ich das wegschmeißen kann. Sie nimmt mir das aus der Hand, geht hinten aus der Tür und schmeißt es einfach in ihr Feld. So. Und dann war ich auch so, ach was. Okay, hart. Und du bist da schwimmen gegangen ins Wasser und du hattest überall Plastik. Also du bist in den Strand reingelaufen, bist rausgelaufen, du warst voll behangen mit so Plastiktüten.
Ah, oh, ekelhaft, ey.
Also das war echt zu heftig.
Ja, jo, ist einfach super schwierig. Du drehst jetzt gerade ein Kippchen, da drehe ich glaube ich auch ein.
Da wollte ich auch gern Zigarettenpause
machen. Sollen wir eine kleine Pause machen?
Oh ja, ist ein guter Moment für eine Pause.
Basti, wir haben auch noch einen Nach-der-Pause-Song.
Noch nach der Pause.
Den müssen wir auch noch machen.
Ja, das kriegen wir bestimmt hin. Also ich bin hier für alles bereit an Singsang.
Okay. Und bis nächstes Mal, Yannick. Oder vielleicht sogar bis nach der Pause besorgst du dir eine Gitarre. Das wäre doch fett. Okay, wenn wir das mit der Latenz hinkriegen würden, dann würde wahrscheinlich nicht klappen.
Dann hören wir uns nach der Pause.
Wir machen Pause. Bis gleich. Lass weiterlaufen.
Peace.
Bis dann. Okay.
Zurück aus der Pause. Wir haben ein neues Bier. Wir waren eine rauchen.
Jetzt sind wir wieder hier.
Hallo.
Okay, wir haben kein neues Bier. Wir haben 1000 angefangene Biere.
Wir kommen zurück bei der Küchenphilosophie.
Hallo, Yannick. Servus. Ich grüße dich in Vietnam.
Ja, viele Grüße nach Vietnam.
Einmal über die ganze Welt.
Das ist unglaublich, ne, was möglich ist heutzutage.
The power of technology.
Ey, richtig nice, richtig nice.
Wir haben über die Schwierigkeiten in einem kommunistischen Regime geredet. Aber ich bin mir sicher, es kommen auch richtig, richtig coole Leute oder es sind auch richtig coole Leute am Start in auch so einem Regime. Die Leute sind ja eigentlich ganz normal. Deswegen keine Zeit verlieren. Wir machen jetzt einfach die Pimp & Play Awards, weil wir kriegen ja noch 2 Bücher des Monats heute.
Das sind die Pimp.
Ich drop das Jingle jetzt. Das sind die Pimp Player. Pimp Player. Das sind die Pimp Player. Das sind die Pimp & Player Awards. Wer hat's diesen Monat geschafft? Pimp & Player Awards. Wer hat's diesen Monat geschafft? Yannick, du fängst an. Oder soll ich anfangen?
Nee, ich hau raus. Also, mein Pimp und Player. Diesmal geht die Kategorie wieder an eine Person. Das ist so ein 12-jähriger Junge, den ich auf dem Duckstop getroffen habe. Duckstop, da hast du vielleicht die Bilder auf Instagram gesehen. Yo. Da konntest du, das ist so ein Restaurant.
Ah.
So ein Restaurant und eigentlich ist es eine Entenfarm. Da kannst du auch essen und die haben dann so 200 Enten, die da rumlaufen. Und da kannst du die füttern und kannst mit denen, kannst du die streicheln, kannst die werfen, kannst mit denen so Kunststückchen machen. Und mein Pimp & Player, wie gesagt, das ist ein 12-jähriger Junge. Wir sind da angekommen mit dem Roller. Und der hat uns so fachmännisch empfangen, Mann. Dem sein Englisch war perfekt, flüssig. Und der hat komplett Business von vorne bis hinten. Der hat uns begrüßt, wo wir herkommen, was wir hier machen. Hat uns an so einen Tisch geführt, uns hingesetzt, uns Getränkemenü gegeben. Weißt du, die ganze Zeit so Smalltalk geführt. Und dieser Junge, Alter, der mit
12 Jahre.
Mit 12 hat der so viel mehr Business-Gen gehabt, als ich in meinem ganzen Leben jemals haben werde, einfach. Also, Shoutouts geht raus. Ich habe richtig krass Respekt vor ihm. Und wir haben nebenher auch ein bisschen Kinderarbeit finanziert, wenn wir da essen waren. Ja.
Kann man denn in Vietnam einfach ein Restaurant haben? Ich meine, das ist ja ein wirtschaftlicher Betrieb und in einem sozialistischen Regime kann man das da bringen?
Hey, geht alles ums Geld.
Weißt du das?
Alles ist Business. Also so, habe ich mich nicht genauer informiert, aber alles funktioniert gut, was Geld bringt. Also die sind genauso materialistisch hier wie überall anders auch. Also alles, was verkauft, überall, wo es Markt gibt, das wird auch angeboten.
Aber ist es dann auch so, dass da, wenn du meinst es eben, dass es ein kommunistisches Regime ist, dass es dann alles in staatlicher Hand ist und
nee, überhaupt nicht. Also
nur von denen ausgeführt wird?
Okay. Nee, gar nicht. Also staatliche Kontrolle, so wie ich die mitkriege, die ist minimal. Also es gibt natürlich so Ausschanklizenzen und so, aber also die Leute können weitestgehend, gerade auf dem Land, können die eigentlich machen, was sie wollen. Also das sie können, weil es war einfach eine Farm, da ist eine ganze Familie da gearbeitet und da machen sie halt mit Touristen ein bisschen Geld nebenher. So, also wie gesagt, Kontrolle ist so wirklich so auf der Alltagsebene quasi nicht vorhanden.
Nur im Großen und Ganzen. Das Bild muss gewahrt werden oder so.
Was sind eure Pimpin-Player?
Willst du?
Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mit dieser Kategorie gerade so ein bisschen überrumpelt bin. Ich lasse dir mal noch den Vortritt,
okay,
vielleicht fällt mir noch jemand
ein. Dann mach ich noch kurz. Mein Pimpin-Player, also ich suche ja immer gerne zwei Leute aus. Darf ich mir zwei Leute aussuchen? Oder?
Sicherlich.
Zwei, okay. Weil mir ist nämlich aufgefallen, wir hatten, glaube ich, noch keine Pimpin und Playerin, oder?
Oh, shame on Kitchen-Philosophie, Alter.
Noch keine Lady.
Wie könnt ihr nur?
Ja, deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, Ladies first, meine Pimpin und Playerin ist Amelie Lenz, die DJin, oder DJin darf man eigentlich nicht sagen, die DJ, die ich zum Ende am Samstag auf dem CU Festival gesehen habe. Da war ich jetzt letztes Wochenende, oder wenn man das hört, ist es schon wahrscheinlich ein bisschen länger her. Und die hat auf jeden Fall zum Ende nochmal einen richtig kranken Techno rausgeschrubbert. Und es war das erste Techno-Set, wo ich so richtig gut fand. Und ich habe davor schon eine andere Techno-DJ gesehen. Und die fand ich nicht so geil. Die Mucke war, hat mir irgendwie nicht so gepasst. Aber sie war auf jeden Fall ganz, ganz besonders toll. Und sie hat einen auch so richtig umgehauen. Sie hatte so schulterlange braune Haare. Und sie hat die ganze Zeit so in der nach links und rechts geworfen und es hat einen die ganze Zeit nur umgehauen und so ein hübscher Mensch auf der Bühne und dann diese kranken Beats dazu, also sie hat auf jeden Fall Pimpin sowieso verdient und Playerin, sie hat halt aufgelegt, also auf jeden Fall auch Playerin und Pimpin Player, eigentlich wollte ich Jamie Jones sagen, das ist auch einen, den ich auf dem CU gesehen habe. Hört euch den mal an, der macht geile House-Music.
Also musikalisch aufgeladene Pimpin-Player diesmal.
Auf jeden Fall. Play the good electronic music. Oh yes.
Yes, ja. Ja, okay, wenn du so musikalisch anfängst, dann mache ich einfach musikalisch weiter, glaube ich. Dann ist, glaube ich, meine Pimp und Playerin, Lisbeth nennt sie sich, und sie war nämlich bei der Homeparty, die wir veranstaltet haben, kam sie aus Berlin angereist, um dann bei uns mit Schallplatten schöne Disco-Musik laufen zu lassen.
Oh,
und hat es geschafft, dass die Leute in unserem Wohnzimmer getanzt haben, bis der Schweiß von der Decke getropft ist.
Nice.
Also das ist für mich auf jeden Fall Pimp und Playerin in einem.
Fair. Vielen Dank dafür. Wir halten die Fahne hoch, Mädels. Macht mehr Mucke, Mädels, legt mehr auf, das ist extrem wichtig und das bereichert einfach die Szene mega. Hier kommt nochmal das Jingle. Das sind die Pimp-Player. Pimp-Player. Das sind die Pimp-Player. Das sind die Pimp-Player Awards. Wer hat's diesen Monat geschafft? Ach top, ich find's ja immer witzig.
Wo wir gerade so frauenlastig aufgehört haben, möchte ich nochmal kurz einen politischen Block einschieben. Ich meine, wo ich schon in Vietnam bin, ne, dachte ich, informiere ich mich noch ein bisschen. Und Frauenrechte, also vor dem Gesetz, sind Frauen auf jeden Fall gleichgestellt. Und ich habe tatsächlich im Internet relativ wenig gefunden, wie die tatsächliche Lage ist. Also da fehlen noch ein paar Studien, also Sozialwissenschaftler da draußen, da kann man noch einiges machen, da so ein bisschen was rauszufinden. Dann habe ich, weil ich ja auch Wissenschaftler im Herzen bin, meine eigene kleine Studie gestartet, indem ich mir Tinder runtergeladen habe und habe mal so ein bisschen geschaut.
Sehr professionelle Studien.
Wie das aussieht. Und es ist nämlich, also es ist so krass, es macht so einen Unterschied, ob du online bist oder auf der Straße. Also so Frauen auf der Straße, die sind fast voll vermummt. Also die tragen alle so Blümchenkleid, knöchellang, so eine Gesichtsmaske und eine Haube auch. Also du siehst wirklich nur die Augen. Das wirkt auch wie so eine Burka. Also ohne, dass es religiös ist.
Was ist denn eine Religion? Aber was ist denn der Glaube von den Menschen? Oder gibt es irgend sowas,
also,
was sich durchzieht?
Katholisch relativ viel sogar. Also dadurch,
echt katholisch. Ja, dadurch,
dass es sehr lange französisch besetzt wurde, hast du auch überall diese Kolonialgebäude noch und viele Kirchen. Ja, also in jedem Dorf gibt es eigentlich eine Kirche. Aber so richtig religiös, also es gibt auch viele hinduistische, buddhistische und ich war auch schon in einem, Konfuzius-Tempel hier. Also es ist eigentlich alles da. Aber so wie ich es verstanden habe, viel katholisch. Und auf jeden Fall, also die Frauen sind so voll verschleiert und fahren halt rum und ich habe es dann so gar nicht gecheckt irgendwie. Und dann bei Tinder geschaut und da ist genau das Gegenteil. Also komplett freizügig. Das swiped sich echt wie so ein Softporno. Also sowas siehst du bei uns nicht. Also die wirklich knappste Unterwäsche, komplett krass. Und so, und da, ich habe diese Diskrepanz, ich habe die nicht verstanden und habe dann mal Leute angesprochen und habe gefragt, so, hey, wie sieht's aus, warum lauft ihr denn so rum? Und die haben gemeint, ja, es geht da drum, nicht braun zu werden. Weil ein Schönheitsideal für Frauen hier ist es halt, möglichst helle Haut zu haben. Und deswegen tragen die halt tagsüber auch so Handschuhe. Also, weißt du, es ist fast 40 Grad, Mann. Und die tragen Handschuhe und knöchellange Kleider, um halt nicht braun zu werden. Und genauso sieht es dann auch aus. Und auf Tinder siehst du halt, ja, super hellhäutig, ganz schmal, ganz dünn. Also wirklich auch so ein westliches Schönheitsideal, was dann hier verkörpert wird.
Auf was für einer abgefuckten Welt leben wir eigentlich? Das ist ja total gestört.
Ich weiß jetzt nicht, wie repräsentativ Tinder da ist, ne? Aber das fand ich schon krass, also wo ich gedacht habe, so, ja, heftig. Also da wird schon viel Wert drauf gelegt und bei Männern ist es gerade egal. Also weißt du, die machen, was sie wollen und eiern überall rum und kein kümmert.
Was für eine abgefuckte Welt!
Ja, es ist oft mit den Schönheitsidealen ja so, dass sie einem sehr absurd vorkommen, würde ich sagen, weil sie ja doch was ich da rein interpretieren würde, ist, dass sie ja oft genau das verkörpern, was man eben nicht mit dem normalen Lebensstil erreicht eben. Also wie man ja auch hier im Westen zum Beispiel als Schönheitsideale auch lange die weiße Haut hatte, weil eben die Leute, die arbeiten mussten auf den Feldern, eben braun geworden sind zwangsmäßig. Das heißt, wenn man es sich leisten konnte, nicht auf dem Feld zu arbeiten und deshalb weiße Haut hatte, war man sehr schön damals. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da ähnliche Gründe hat eben, dass man präsentieren kann, so ich muss nicht auf dem Feld arbeiten, sondern ich kann es mir leisten, eben entweder die ganze Zeit drin zu sein oder mich immer zu bedecken, weil ich eben nicht schwer arbeiten muss und deshalb befürchten müsste, dass ich jetzt stark anfange zu schwitzen oder sowas.
Ja.
Es war auch mal in Europa ein Schönheitsideal, dass man dick und fett war. Das ist jetzt heute auch nicht mehr so.
Ja, heute wird man auch sehr leicht dick und fett, wenn man einfach jeden Tag zu McDonald's oder sowas geht, ohne hier Product Placement zu betreiben.
Buh, McDonald's, buh, schmeckt eh scheiße.
Und es ist auch noch, und es ist auch App noch teuer, Mann, und es ist auch noch teuer.
Genau, so teuer.
Ja.
Ich gehe lieber zum Kebab um die Ecke oder zum Falafel. Da es gibt überhaupt keine, oder ich habe noch nie irgendeine Döner- oder Kebab-Kette gesehen. Also das sind ja alles korrekte Familienbetriebe, Alter, und kein Riesenkonzern. Und da werde ich lieber von dem Scheiß fett.
Ja, absolut. Absolut, ey. So, ich hab noch zwei Dinge, die ich gerne mit euch teilen würde, weil ich das auch mega spannend fand. Und dann ist meine politisch belehrende Phase auch schon wieder vorbei.
Voll gerne.
Noch hier, das ist aber mega wichtig.
Voll, ey. Auch das ist, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ich wiederhole mich hier die ganze Zeit, aber das ist so Mindfuck einfach, weil das Leben hier nicht so wirkt, wie es auf Papier ist. Weil so wie wir das präsentiert bekommen als Backpacker und als Touristen, ist es die absolute Freiheit. Weißt du, ich gehe in so ein, das für mich ist dieser Straßenverkehr das beste Beispiel. Weißt du, ich gehe zu einem Rollerverleih und sage, yo, Ibims, ich will einen Roller. Und dann geben die mir für 2 Euro, ohne dass sie meinen Führerschein sehen wollen, ohne dass sie meinen Reisepass sehen wollen. Ich gebe denen das Geld und die geben mir einen Rollerschlüssel und ich kann damit den ganzen Tag rumfahren, Mann. Also das ist so, einfach so, weißt du, das ist keinen interessiert. Und dann schaue ich bei Amnesty International und zwischen 2013 und 2016 wurden im Jahr durchschnittlich 147 Leute zu Tode verurteilt. Also so hauptsächlich wegen Korruption und Bestechung. Also das Todesstrafe ist ja auch noch ein Ding und wird auch betrieben. Also das passiert, aber davon kriegst du halt einfach nichts mit. Was für mich der krasseste Fall war, ist, im Juli 2017, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekriegt habt, wurde so ein ehemaliger Mitarbeiter von einem staatlichen Baukonzern, also aus Vietnam, wurde in Berlin entführt. Also der war in Berlin, ist aus Vietnam geflohen, hat bei uns politisches Asyl beantragt, das Asylverfahren war am Laufen, dann ist so ein Transporter in Berlin vorgefahren, Leute sind ausgestiegen, haben den reingezerrt, haben den in die Slowakei gefahren, dort in so eine Regierungsmaschine gesetzt, haben wir nach Vietnam geflogen, hier war der dann für so eine Woche verschwunden, man weiß nicht, was passiert wurde, also so Folter wird spekuliert, aber es gibt keine Beweise. Und dann ist er im Staatsfernsehen aufgetaucht und hat gesagt, ja, er ist freiwillig zurückgekehrt, um sich der Behörden zu stellen und ist jetzt zu 2x lebenslanger Haft verurteilt worden. Aber also die Medien so, ich habe bei Zeit, bei Spiegel gelesen, Deutsche Welle, die sind sich eigentlich alle einig, also das ist eine krasse Entführung gewesen vom Geheimdienst hier. Das ist schon heftig, Alter.
Abgefahren.
Einfach mal in Deutschland gekidnappt und hierher verschleppt.
Ich bin auch richtig sprachlos. Fehlen auch irgendwie ein dummes Kommentar von mir.
Das, also,
nee, ist schon krank. Ah, ich stelle mich freiwillig, weil es das Richtige ist. Und ich glaube auch, dass es das Richtige ist, dafür jetzt 2x lebenslang in den Knast zu gehen. Ich glaube, das ist richtig und jeder würde das auch so machen. Ja. Und ich sag das komplett aus freien Stücken.
Ja, jetzt pass auf. Jetzt geht man auf den nationalen Radiosender hier oder auf die nationale Medienanstalt, das Voice of Vietnam, was übrigens eine richtig krass deutsche Internetpräsenz hat. Also die haben deutsche Artikel, also richtig gut aufgeschrieben auch. Da bin ich auch ein bisschen paranoid geworden. Dachte ich so, krass, okay. Also man wird hier doch verstanden. Und dann zitiere ich hier mal. Partei und Staat Vietnams betrachten und beachten und gewährleisten immer die Menschenrechte, darunter auch das Recht auf Pressefreiheit. Also die feiern sich.
Also darauf würde ich mich dann berufen. Streichst du schon mal an mit dem Textmarker
oder so? Oh Mann, ey, ja. ich bin gleich ruhig und mach das Licht aus und verkrübel mich ins Bett, ey.
Ja, dann wissen wir ja, was los ist.
Nee, ja, also, du rufst an, ob alles okay ist.
Ja, das ist schon hart. Oder auch so generell, also so finanzielle Unterschiede. Weißt, in Deutschland hast du so ein Nettogehalt, das ist 2860 Euro 2017 gewesen. In Vietnam war das Nettogehalt 2018 160 Euro im Monat. Also das ist auch einfach also richtig krass. Also wenn ich mir überlege und ich reise hier rum, und 160 Euro, das bedeutet für mich so 3 Tage Backpacken. Also mit Busfahrt, Übernachten, Essen. Und das schleudere ich hier rum und das ist durchschnittliches Gehalt hier. 3 Tage bei mir. Und so ist es bei den meisten Backpackern. Und die meisten, die ich kennengelernt habe, die sind deutlich teurer als ich, weil die noch so viele Touren, ich buche eigentlich gar keine Touren, also ich versuche alles selber zu machen. Aber viele hier sind einfach convenient und sagen, ja, diese Touren, die kosten auch nochmal $40 oder so. Also so mit so $200, so für 2-3 Tage wird hier schon gereist. Auf jeden Fall. Auch bei den Budget-Backpackern. Und das ist schon krass, auf was für einem anderen Level man sich dann bewegt.
Ich habe da neulich auch was gelesen von gerade in eben asiatischen Ländern, dass es da wohl auch viele Probleme von sogenannten, ich weiß gar nicht, wie sie es genannt haben, aber viele so Backpacker, die dann quasi versuchen, von den Einheimischen Geld zu bekommen, um ihre Reise zu finanzieren. Hast du da schon irgendwie was in die Richtung mitbekommen? Oder sind die Leute einfach am Arbeiten und bringen genug Geld mit? Oder?
Nee, also davon habe ich noch gar nichts mitgekriegt. Also es gibt so 2 Gruppen. So die eine Gruppe ist so die Leute, die so nach dem Abi nach Australien gegangen sind und dann da einfach auf den Farmen gearbeitet haben und da so ein bisschen Geld gescheffelt haben und jetzt rumreisen. Und die andere, das sind so die Kurzreisenden, wo ich auch dazugehöre, die bringen das Geld von zu Hause mit, entweder von den Eltern oder vom Job. Also zum Glück gibt es noch keine so Armutstouristen, also weiß nicht, Armutstouristen ist das falsche Wort, aber so Bettler, Backpacker irgendwie, weil das ist echt über dem Limit, also das geht schon gar nicht mehr.
Ja, das ist dann schon eine krasse Zumutung für die Gesellschaft halt auch. Also die Menschen, die da leben, wie du meintest, eben mit ihren 160 Euro im Monat irgendwie und dann kommt da irgendein westlicher Tourist an und meint, man soll ihm seine Reise finanzieren. Also
ja,
das ist also es geht kein Umgehen mit der Kultur auf jeden Fall.
Nee, Mann, das ist so krass. Also es gibt hier auch, was hier so ein Riesending ist, so Motorradtaxis. Also du kannst eigentlich mega chillig bei jedem Rollerfahrer einfach so mitfahren. Und manche Leute machen das auch hauptberuflich. Und so eine Taxifahrt kostet so 80 Cent circa. Und dadurch, dass es so viele von denen gibt, gerade in der Hauptstadt, ist es bei den, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber bei vielen von denen ist es so, dass sie auch nur eine Fahrt am Tag haben. Also die verdienen dann auch tatsächlich nur so 80 Cent am Tag und müssen davon ihre Familie ernähren. Und geht wohl irgendwie, aber es ist, glaube ich, hart. Also kein Vergleich mit Bedingungen bei uns zu Hause auf jeden Fall.
Vielen Dank für diesen Erlebnisbericht. Ich würde mal gerne wieder in schönere Gefilde.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich muss kurz mit was Schönem.
Glaube ich, gesamtgesellschaftliche Aufgaben, die wir hier zu lösen
genau,
haben.
Genau, ich gehe mal von strukturellen Problemen auf die kleinen schönen Dinge. Es gibt hier in jedem Hostel gibt's immer zwischen 18 und 19 Uhr Freibier. Also du kannst immer...
Ach was!
Das ist ja ein Turn, ey!
Na, dann muss der nächste Podcast wohl zwischen 18 und 19 Uhr stattfinden,
das
oder?
Ist so krass. Weißt du, das ist wie viel Uhr ist dann hier?
5 Stunden.
Von der Bar?
Bis 13 Uhr.
Das wäre doch krank.
Das wär schon, aber das ist so, alle Leute kommen dann, weißt du, die machen dann die Fässer auf und dann die Leute gehen, weißt du, gehst du da hin, holst du dann so und holst dir 3 Bier auf einmal, weil es ist ja for free.
Zwei Bier, eins für mich und eins für mich. Ach, mach 3. Das dritte ist für mich.
Das ist genauso ohne Witz, genauso was in so einem Hostel, wo ich war. Am Anfang so alle voll zurückhaltend, so ein Bier muss genügen. Zweite Runde, 2 Bier und irgendwann haben alle so, ja komm, 3 Bier kann man sich auch schon mal mitnehmen. Das ist so hart, aber das, die Bierqualität, die variiert auch, ne? Also das ist so zu Hause gebrautes Bier, das in Hanoi, das ging gar nicht, Alter. Also das war zum ersten Mal in meinem Leben, wo ich Freibier ausgeschlagen habe, wo ich so eins probiert habe und gedacht habe, so, ich kann nicht noch eins nehmen, das verträgt mein Körper einfach nicht. Und dann in dem Hostel, wo ich zuletzt war, das war Deluxe, also das war echt, da dachte ich so, Mann, also das würde ich auch kaufen, das Bier. Das war schon, das war geil, ne? So, ja, guter Service.
Na, das klingt ja ziemlich gut. Also für Freibier lohnt sich's wohl, nach Vietnam zu kommen.
Ja, voll. Ne? Und da kannst du auch so leicht Kontakte knüpfen. Weißt du, jeder ist mit seinem Freibier da, alle stehen um dieses Fass außenrum. Ins Gespräch zu kommen mit Leuten ist so einfach, Mann. Also du triffst halt aus aller
Welt. Man kann es eigentlich gar nicht vermeiden.
Echt. Leute aus Wales,
Top-Thema, Top-Überleitung. Ich glaube, wir würden jetzt einfach mal mit dem Buch des Monats weitermachen, weil wir haben ja 2 heute. Eins von dem netten Basti hier neben mir und eins von dir, was du auf der Reise liest.
Genau.
Wer von euch will anfangen?
Basti fängt an, würde ich sagen. Ich habe gerade genug geredet.
Basti fängt an. Was hast du uns für ein tolles Buch heute mitgebracht? Und dazu, wegen dem Thema, mache ich eben nochmal ein Bier auf.
Dann mache ich da auch mal, warte.
Cheers. Buch des Monats. Wir haben noch keinen Jingle dafür, aber muss eigentlich auch nicht sein.
Könnte man aber jetzt auch kreieren.
Ja, was nicht ist, kann auch werden. Wir müssen uns ja langsam entwickeln. Wir wollen ja über Jahrzehnte Podcast machen. Wir müssen ja noch Steigerungspotenzial haben.
Genau, wir haben ja auch gar keine Wahl, weil wir dürfen ja keine GEMA-Musik spielen. Deswegen müssen wir einfach selber singen.
Ja, in dem Fall nochmal danke an GEMA. Nix. Wir freuen uns immer wieder über den
Support. Danke an die GEMA.
Danke.
Liebe GEMA.
Wir sagen danke, vielen Dank, dass ihr die Indie-Artists und Podcaster und Radiomenschen supportet durch geilen Service.
Okay, jetzt aber Buch. Wir wollen Bücher.
Genau, jetzt Bücher. Tatsächlich habe ich hier gerade ein Buch mit, was ich eben vor allem auf der Zugfahrt hierher gelesen habe auch und auch davor schon ein bisschen. Ich bin noch gar nicht so weit, aber es hat mich schon ziemlich gepackt. Es ist von Nick Lane, Leben nennt es sich einfach. Und es geht vor allem um die großen Meilensteine der Evolution. Also es fängt mal damit an, dass es eben darum geht, wie das Leben wohl an Tiefseeschloten entstanden sein könnte. Und dann geht es eben darum, was muss passiert sein, dass sich dieses Leben dann frei von diesem Schlot bewegen kann. Dann geht es weiter, wie es dann dazu kam, dass sich in diesen Zellen Chloroplasten bilden konnten oder dass die Bakterien, die dafür zuständig waren, überhaupt erstmal Photosynthese betreiben können. Und das eben alles geschrieben von einem Biochemiker, der sich aber doch auch gut darin versteht, das alles sehr verständlich auszudrücken. Ein gewisses Vorwissen in Naturwissenschaften schadet auf keinen Fall. Also irgendwie so ein bisschen Basisverständnis von chemischen Reaktionen oder so ist auf jeden Fall angebracht.
Ja, unsere Hörer sind alles Studenten, hochgebildet, das kriegen die auf jeden Fall hin.
Ach ja, na dann, definitiv gar kein Problem. Ja, dann eine leichte Lektüre, würde ich sagen. Ja, also wenn man sich mit der Evolution des Lebens auseinandersetzen will und gerade eben auch mit den biochemischen Grundlagen dafür, doch sehr interessant, wenn es dann eben darum geht, wie sich in diesen Tiefseeschloten, in den mineralisch gebildeten Zellen dann RNA anhäuft und das dann aufgrund von logistischen Problemen auf einmal geschickter wird, eben das in DNA zu speichern. Und so erklärt er das ganz schön logisch, wie eben aus diesem Molekülhaufen, der da am Ozeangrund vorzufinden war, dann tatsächlich Leben, wie wir es ja auch sind, entstanden ist.
Ah, krass, also das ist dann so evolutionshistorisch quasi aufgearbeitet.
Ja, evolutionshistorisch, eben viel auch mit den Wissenschaftlern, die da die großen Erkenntnisse irgendwie erlangt haben. Was ich sehr schön finde, auch eben die Fehlschlüsse, die viele Wissenschaftler gezogen haben, werden auch beschrieben, weil man eben auch aus diesen Fehlern quasi einen Erkenntnisgewinn haben kann.
Hast du so ein Beispiel gerade für so einen Fehlschluss?
Ein Fehlschluss nicht, aber ich habe einen sehr lustigen Zufall, der wahrscheinlich auch den meisten Leuten irgendwie, also zumindest die Namen werden den Leuten was sagen, nämlich Watson und Crick, die ja die haben die doppelhelikale Struktur der DNA vorausgesagt, nachdem sie das angeschaut haben. Und das haben sie aber sie haben das gemacht, ohne irgendwelche Daten zu haben, die das wirklich beweisen, sondern es war eher, sie haben geraten und sie hatten tatsächlich recht damit. Und es ist bis heute so ein Beispiel eben auch dafür, dass es sich schon auch mal lohnt, einfach mal zu wagen und einfach mal eine Aussage zu treffen und dann im Nachhinein vielleicht auch zu gucken, ob sie denn richtig oder falsch ist.
Spannend, ey. Kommt auf meine Leseliste auf jeden Fall.
Ja, lohnt sich. Ja.
Aber ist es auch ansprechend geschrieben? Also so, dass ich finde, bei so Sachbüchern, da gibt es immer so einen schmalen Grat, so dass es spannend ist, aber nicht langweilig wird. Das ist so, wie würdest du das einsortieren?
Na, also ich muss sagen, ich habe davor ein Buch gelesen, das heißt Ein Universum aus dem Nichts. Da geht es darum, wie eben tatsächlich physikalisch erklärt aus dem Nichts Materie entstehen kann, aufgrund von Antiteilchen und Quantenfluktuationen und so Faxen. Und das, muss ich sagen, war nochmal deutlich schöner geschrieben, obwohl es ein Thema ist, was mich eigentlich weniger anspricht und nochmal komplexer ist. Ich finde, bei diesem Buch Leben ist es schon sehr fachliterarisch geschrieben und ich lese auch selten viele Seiten am Stück, sondern es ist schon eher so etwas, was man ja auf einige Male auf jeden Fall liest.
Sind Bilder drin?
Tatsächlich sind Schemata drin, ja. Zum Beispiel von dem Z-Schema der Photosynthese, falls euch das sagt.
Wir haben hier ja das Buch liegen.
Da muss ich jetzt mal gucken.
Es
sind Bilder drin, ja.
Aber schwarz-weiß.
Schwarz-weiß, ganz klein.
Ja, komm,
klein.
Jetzt halt mal so ein Bild in die Kamera, ey. Jetzt will ich auch was sehen.
Ja. Seit wann sind wir denn über Kamera verbunden? Das macht jetzt ja überhaupt keinen
Bildergröße,
Sinn.
Bildergröße hier oben rechts zu sehen.
Okay.
Da sind jetzt gerade.
Ja, ich sehe schon, das ist nichts für Bilderbuchfreunde auf jeden Fall. Das ist mehr so klein und in der Ecke.
Hier gibt es aber eben ein. Kannst du das erkennen?
Du musst ihn näher ranhalten. Ja. Also wir sehen hier eine Zeichnung. Ich versuche, die mal ein bisschen zu beschreiben.
Genau, das ist nämlich das. Ich erkläre das einfach mal.
Ja, erklär das mal.
Weil, das ist nämlich da das Z-Schema der Photosynthese, was da abgebildet ist. Das hat was damit zu tun, wie die Protonen, die ja als Energiequelle in der Photosynthese fungieren, von Photosystem 2 auf Photosystem 1 übertragen werden. Lustigerweise ist es nicht falsch rum. Und dabei wird dann ATP erzeugt, was die Energiequelle jeglicher Zellen ist. Und gleichzeitig wird am Ende dann auch noch ein Zucker synthetisiert, den in den meisten Fällen dann Glucose, den die Pflanze dann als Energiequelle benutzt.
Und das ist halt sehr vereinfacht dargestellt. Also es ist wie ein Baugerüst und der eine Turm ist das eine Gerüst ist Photosystem 2 und da geht so eine kleine Leiter hoch, dass auch Menschen hochklettern können und das andere, bisschen größere Gerüst ist Photosystem 1 und ein Bauarbeiter schlägt mit so einem Hammer auf so eine Wippe drauf und dann fliegt praktisch eine so eine Kugel hoch aufs erste Gerüst und es wird dann von einem anderen Bauarbeiter aufgefangen, der schmeißt es dann nach hinten runter über so ein Rad und dann so eine Verbindung aufs zweite Gerüst, da steht wieder ein Bauarbeiter auf vor einer Wippe und schlägt mit dem Hammer drauf und es fliegt dann so hoch. Und also ja, sehr cool dargestellt. Also ich habe es jetzt auf jeden Fall verstanden, weil ich habe das ja auch mal gelernt irgendwann und ich habe es ja nie verstanden. Aber das macht ja mega Sinn.
Ja, schön, genau. Wichtig hierbei ist vielleicht noch zu erklären, dass der Bauarbeiter, der eben auf diese Wippe schlägt, um den Ball zum nächsten Bauarbeiter zu bringen, Das soll eben die Energie darstellen, die durch das Sonnenlicht beigetragen wird.
Ah.
Und das Rad, von dem Chris gesprochen hat, ist ein Elektronengradient. Also das rutscht da eben von dem einen Fotosystem in das nächste Fotosystem und verliert dabei Energie. Und deshalb ist auch die VIP-Plattform des Fotosystems 1 höher gelegen als die des anderen. Also weil es wird nicht auf seine Basisenergie runtergestuft, sondern nur so ein bisschen und dann nach ganz oben befördert.
Top Buch, es sind mir genügend Bilder drin. Yannick, ich habe eine Frage. Sind in deinem Buch des Monats auch Bilder drin? Oder eher nicht?
In meinem Buch des Monats sind auch Bilder drin. Mein Echt? Buch des Monats ist, ich halte es mal an die Kamera.
Geil, ich liebe sehen Bilder. Kann.
Nee, sieht man nicht. Es ist, Herr Sonneborn geht nach Brüssel. Abenteuer ja, im Europaparlament.
Ach was.
Ja, was.
Geil. Na, das ist deutlich passender vom Thema her wahrscheinlich als mein Buch.
Nein, ich würde sagen, Basti, dein Thema ist zeitlos, oder?
Na okay, und das Leben als solches.
Ja, natürlich. Sonneborn geht nach Brüssel ist hoffentlich in ein paar Jahren nicht mehr so aktuell. Hoffentlich.
Hey yo, der wurde wiedergewählt. Das wird immer aktueller jetzt, ja. Der Sonneborn.
Der Semsrott, der schreibt auch noch ein Buch oder macht ein paar Videos. Das ist eher mein Medium dann.
Aber das ist auf jeden Fall ein Buch. Also das, eigentlich wollte ich es nicht kaufen, weil es relativ teuer ist mit 18 Euro. Aber ich habe mich dann doch verleiten lassen, einfach weil ich die Videos vom Herrn Sonneborn so witzig finde. Und
Basti, du musst wissen, er kauft eigentlich sonst immer nur Reklamhefte.
Ach so.
Ich bin eine eher reservierte Persönlichkeit und ich lache nicht so viel laut, aber bei dem Buch, saß ich manchmal im Zug oder einfach auf der Hängematte und habe so laut loslachen müssen einfach, dass mich die Leute komplett verstört angeschaut haben einfach. Also es ist so gut, in dem Buch beschreibt er seine 4 Jahre im Europaparlament. Aufgeteilt nach Jahren, also jedes Jahr bekommt ein eigenes Kapitel, was für Leute er da so trifft, was für Reden gehalten werden, was für Reden er hält. Und es ist mit so viel Humor geschrieben und gleichzeitig so zynisch auch, was da im Europaparlament passiert. Das ist so konservativ und da wird so viel Scheiße durchgewunken. Und wo du denkst, so Mann, echt, Hashtag nie wieder CDU, lol SPD. Genau so ist es, Mann. Wir müssen echt bei den
LOL-SPD.
Ich glaube, LOL-SPD ist auch einer meiner Lieblings-Hashtags, muss ich sagen.
Also das, wir müssen echt, Leute, wir müssen gescheit wählen bei den nächsten Wahlen. Na, das Europaparlament,
wir haben doch schon gescheit gewählt und trotzdem ist die CDU wieder drin.
Na, hast du das mitbekommen? Ich meine, jetzt
die von der Leyen ist es.
Ja, hast du es mitbekommen, ne? Die von der Leyen ist jetzt
Europakommissionspräsidentin. Also, wie konnte das denn passieren? Ey, yo, komplette Rage. Und dann postet es die Tagesschau so, als ob es das Natürlichste der Welt wäre. Übrigens, von der Leyen ist Präsidentin. Ja, super, Alter. Die Wahl, die war richtig für'n Arsch. Ich hätte keinen Bock auf die gehabt.
Ey, ich glaube, keiner hat Bock auf die, die nicht in dieser EVP, in dieser konservativen Fraktion da drin sitzen.
Im Aufwachen-Podcast sagen sie ja, die von der Leyen, die hat einfach außerhalb von Deutschland einen viel besseren Ruf. Und deswegen haben die ganzen ausländischen Politiker für sie gestimmt. Und die wissen ja überhaupt nicht, also die Zahlen, die liegen ja auch gar nicht auf dem Tisch. Sondern, nee, die haben da einfach nur dafür gestimmt, weil die hat einfach so einen guten Ruf.
Ja, aber das ist so hart. Diese EVP, ne, wo CDU
LOL
und CSU
EVP
drin sind. da sind die gleichen Leute, da sind so Viktor Orban ist da zum Beispiel drin, ne? Also der für so ein Pseudodiktator aus Ungarn oder die polnische PIS-Partei, die auch so komplett rechts ist. Also mit den Leuten koalieren die echt heftig.
Auch die Neffin, glaube ich, oder die Enkelin war es, glaube ich, von Mussolini, sitzt auch in derselben So, das ist für mich auch so absurd, ne? Weil sie hat öffentlich auf Twitter geschrieben, jeder, der sich als Antifaschist bezeichnet, ist ein Gegner von ihr, weil sie sich als Faschistin bezeichnet. Das hat sie öffentlich kundgegeben.
Was?
Und die sitzt da jetzt bei den Christdemokraten.
Alter.
Also, es ist so absurd, finde ich, dass die nicht da bei der, wie heißt die rechtspopulistische Fraktion im Europaparlament? Das weiß ich gar nicht.
Kein Plan, aber die sind ein bisschen unwichtig. Ich hoffe einfach, dass die kein Gewicht bekommen.
Wir müssen mal das Europaparlament wieder richtig durchputzen. Wir machen alle Fenster auf, wir putzen die Fenster von außen und von innen, wir fegen da durch, wir saugen durch, Frühjahrsputz, bringen mal das ganze Pfand zurück, die ganzen Flaschen, die kommen raus, ey, die stehen eh nur in der Ecke und klirren, das nervt. Also ich bin ja so ich kotze so krank, ne, wenn ich das jetzt die ganze Zeit mitkrieg. Das war ja wieder gar nix, ey. Das war wieder nix.
Ja, aber deswegen ist so gut, dass Leute, also ich meine, man kann über Satireparteien sagen, was man will, ey, aber es ist gut, dass Leute wie der Sonneborn da sind und da so ein bisschen zumindest da öffentliche Aufmerksamkeit drauflegen und so sagen, so, hey, guck mal, hier sind schon ein paar Vögel am Start, lass mal nicht alles unterstützen, was die machen.
Aber ich muss auch sagen, ich warte immer noch auf die Videos von Nico Semsrott. Da sind nämlich bisher noch keine gescheiten gekommen und er hat es aber auf jeden Fall versprochen. Und wenn das nicht kommt, bin ich extrem enttäuscht. Also das muss schon irgendwie sein.
Der hat doch jetzt zum Amtsantritt von der Leyen, der sich doch voll mit diesen Aufklebern beklebt.
Naja, das war grandios,
ist er da aufgelaufen.
Wo ist mein 20-Minuten-Aufklärungsvideo auf YouTube, wie versprochen?
Ja, fair enough, ja. Muss er noch liefern, würde ich sagen. Muss er noch liefern.
Er hat auf Facebook geschrieben zur Erklärung, dass er halt einfach ein Versager ist und dass wir auch nichts anderes erwarten können.
Wohl wahr.
Er würde sagen, klassischer Europapolitiker.
Nochmal zurück zu deinem Buch. Warst du da jetzt schon fertig? Ich hatte noch nicht das Gefühl, den kompletten Eindruck gewonnen zu haben.
Ja doch, ich habe es komplett durchgelesen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu jetzt noch groß sagen soll, außer dass man es unbedingt selber lesen muss. Alles, was ich hier sagen kann, wird dem nicht gerecht. Und es ist, ich habe keine Ahnung von Europapolitik gehabt und habe das Gefühl, dass ich relativ gut abgeholt wurde. Also alle Sachen, die so aufkommen, werden groß beschrieben. Also es gibt nicht viele Hintergründe. Also es wird jetzt nicht genau erklärt, was die EU-Kommission ist, was der EU-Rat oder das Parlament ist, sondern es geht wirklich, der Schwerpunkt ist mehr auf den Persönlichkeiten, die da drin sind, auf was für Leute da drin sind, was für Koalitionen gebildet werden. Und was für Absurditäten einfach passieren, so wie du sagst, Mann. Mit dieser Neffin da. Und es ist so, also wie gesagt, muss man lesen.
Enkelin ist es, glaube ich, um es nochmal korrekt darzustellen. Ich glaube Enkelin, nicht Neffin.
Janik, wären wir auch Europapolitiker? Das wäre doch was. Da können wir unsere ganze Familie beschäftigen. Die haben dann alle ausgesorgt.
Ey, Mann. Ich hab's mir echt überlegt, wenn du gewählt wirst, ne, du kriegst so 8.600 Euro Nettogehalt, Mann.
Dafür also so musst du einmal im Monat, glaube ich, oder vielleicht sogar jeden Tag, ich weiß es gar nicht, einmal unterschreiben, dass du da warst. Du musst also gar nicht anwesend sein auf deinem Platz, du musst einfach nur unterschreiben, dass du da warst. Und ich meine, wir kennen das ja aus der Uni, wenn wir unterschreiben müssen, dass wir da waren, da sind wir auf jeden Fall immer da, weil wir müssen ja selber unterschreiben. Also, ist echt wie und ich bin auch überzeugt, dass es auf jeden Fall Unterschrift für Unterschrift kontrolliert wird und es gibt Ausweiskopien und so, ist es auch die richtige Unterschrift. Alles super. Danke. Danke von der Leyen. Ich glaube, wir haben genügend geraged. Europa grüßt Vietnam und deswegen würde ich auch sagen, das passt jetzt langsam mal.
Ja, ich habe mit Reiseinfos angefangen, ich höre mit Reiseinfos auf. Ich bleibe jetzt noch einen Tag hier, dann reise ich weiter in den Süden. Und so in so 2 Wochen mache ich mich rüber nach Kambodscha. Da mache ich dann eine 10 Tage Schweigemeditation. Da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet. Können wir nächstes Mal machen.
Oh ja, das ist ein Teaser.
Und dann...
Ja, da wäre ich ja schon doch noch gerne dabei, ey. Das interessiert mich ja durchaus. Aber ich glaube...
Ja, dann komm wieder. Ich würde sagen, wir machen den nächsten Podcast relativ schnell, nachdem ich da fertig bin, sodass ich noch die Erleuchtung mit raustragen kann, auf jeden Fall.
Na, dann gucke ich doch, dass der Chris mich vielleicht einfach nochmal hierhin einlädt, wenn das stattfindet.
Dann musst du aber danach gucken, dass ich nicht das Laptop-Ladekabel vergesse, so wie dieses Mal, und nicht eine Stunde in der Weltgeschichte rumreisen muss. Bitte?
Das kriegen wir hin.
Danke. Ich krieg's leider alleine nicht hin. Egal, ich kann dafür andere Sachen.
Schneiden zum Beispiel.
Schneiden zum Beispiel. Dieses Mal cutte ich.
Ich habe auch gehört, du kannst es rappen.
Das sind die Pimpen. Küchenphilosophie. Europa grüßt Vietnam rüber durch die Power of the Internet.
Woo, power to the people, sag ich dazu nur.
Power to the people.
Power to the people.
Through the Internet. Wir können es schaffen gemeinsam.
Hey, danke, dass ihr zugehört habt.
Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei.
Dieses Mal zu dritt und über Fernsprechanlage.
Und jetzt hatten wir ja dieses Mal schon eine Pimpin und Playerin drin und mehrere sogar. Vielleicht haben wir auch mal wieder einen weiblichen Gast, das wäre doch ganz nett.
Ja, mal sehen. Also ich hätte natürlich kein Problem damit, wenn ich durch eine weibliche Gästin ersetzt werde. Würde mich aber natürlich sehr freuen, auch nochmal hier zu sein, muss ich ehrlich sagen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und vielleicht hört man sich ja mal.
Ja, Basti, cool, dass du da warst.
Danke, auf jeden Basti. Fall. Danke sehr für die Einladung.
Und tschüss. Ah, ja, genau. Wir müssen noch hier einen Jingle.
Ja, ich will Gitarre spielen, aber hab keine Gitarre hier.
Besorg dir eine Ukulele, das findest du.
Oh, ich hab mir beim Reisen in Budapest schon eine gekauft, die jetzt zu Hause rumfliegt. Ah, eine Block oder so eine Mundharmonika.
Vielleicht findest du auch irgendwo.
Mundharmonika wäre ja fett. Okay, warte, ich öle meine Stimme nochmal kurz.
Ist es jetzt derselbe wie am Anfang?
Basti, der ist jetzt ein bisschen anders, wir haben andere Wörter drin.
Okay, aber so vom Prinzip her der gleiche. Wir machen das genauso wie vorher.
Ja, geil. Ich fange einfach mal an und wir gucken einfach, wie es sich ergibt. Verschiedene Themen. Wer ist der größte G?
Redlichkeitsphobie. Meditationsharmonie. Wir flowen so wie nie.
Die Atemluft ist free. Tschüss, liebe Leute. Das war die Küchenphilosophie.
Tschüss.
Heute aus dem Studio ciao. Und Vietnam. Ciao, ciao.